Radio 1. Nur für Erwachsene.
Heute ist Mittwoch, das heißt, morgen kommen wieder neue Filme ins Kino, darunter einer über zwei Leute, die die Geschichte der Malerei und der Kunst überhaupt ganz entscheidend mitgeprägt haben und die auch maßgeblich bei der Geburt des Expressionismus in der Malerei mitgeholfen haben. Es geht um Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, ein Künstlerpaar, das darüber hinaus eine sehr, sehr komplizierte Beziehung hatte. Diese Geschichte, auch die Geschichte ihrer Beziehung, wird erzählt in dem Film Münter und Kandinsky von Markus O. Rosenmüller. Kommt, wie gesagt, morgen ins Kino, gespielt von Vanessa Leubel als Gabriele Münter und Wladimir Bulakow als Wassily Kandinsky. Und er ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Hallo Wassily. Schön, dass du da bist.
Sehr schön, vielen lieben Dank.
Das ist so krass, weil ich habe den Film gestern gesehen, also einfach damit dieser Eindruck so ganz frisch ist, und ich habe dich quasi jetzt als Kandinsky, ich muss das jetzt wieder auseinanderkriegen. So, Wassily ist da, genau. Und Wladimir ist da, nicht Wassily.
Ja, ja, genau. Auseinanderkriegen, genau.
Also Wladimir. Der Film heißt Münter und Kandinsky, das heißt, hier wird eine Geschichte erzählt, die eine Künstlerin in den Mittelpunkt rückt, und aus gutem Grund, die eben nicht im Schatten des großen Kandinsky stand, sondern eine ganz eigenständige und auch sehr bedeutende Künstlerin war, deren Bilder, glaube ich, jetzt siebenstellige Beträge aufrufen. Kanntest du Gabriele Münter vorher? Kanntest du ihre Bilder?
Ich kannte ihre Bilder natürlich nicht so, wie man Wassily Kandinsky kennt. Ja. Und weil du gerade sagtest, die stand nicht in seinem Schatten, die stand sehr wohl in seinem Schatten, und das war ja eigentlich das Problem auch ganz, ganz, ganz lange. Und lustigerweise, weil du es ansprichst, der Arbeitstitel von diesem Film hieß mal Im Schatten Kandinskys.
Ah, okay.
Also das war tatsächlich die Überlegung und der Arbeitstitel, weil Gabriele Münter wahrscheinlich eben viel weniger geläufig ist wie Kandinsky. Und ich meine, das ist ja nach wie vor so. Also wenn du heute jemanden fragst, kennst du Kandinsky, die Leute würden wahrscheinlich mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ja.
Man hat sofort auch Bilder im Kopf, ne? Genau.
Aber Gabriele Münter ist da eher in seinem Schatten
gewesen. Ja, genau. Also ich wollte damit sagen, der Film holt sie aus dem Schatten raus. Ne? Also
das erzählt, ist richtig.
Machte quasi Fokus auf sie. Ihr erzählt die Geschichte dieser Frau und auch der komplizierten Beziehung, die beiden miteinander hatten. Was war das für eine Beziehung? Wie würdest du die beschreiben zwischen Kandinsky und Gabriele Münter?
Also wenn man es ganz einfach sagen würde, heutzutage würde man einfach sagen, das war eine klassisch toxische Beziehung.
Ja.
Die beiden haben das aber 14 Jahre lang durchgezogen. Das ist schon auf jeden Fall ordentlich. Aber warum die dennoch so lange miteinander geblieben sind, war einfach, dass sie sich auch in der Kunst unfassbar bereichert haben. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wer weiß, wie Kandinsky sich weiterentwickelt hätte, wenn er nicht diese 14 Jahre lang mit Gabriele Münter zusammen gewesen wäre. Also er war natürlich ihr Lehrer, klar hat er ihr sehr viel beigebracht, aber ich glaube, dass auch Gabriele Münter ihm wahnsinnig viel beigebracht hat, einfach durch ihre Art und Weise zu zeichnen.
Ja.
Und wir haben ja auch eine Szene im Film, wie er sagt, eben das gelingt ihm in dem Stadium noch nicht so wie ihr.
Ja, ja, genau, da gibt es so einige Momente, und sie ist ja auch also so eine Person, die sehr eigenwillig und eigenständig ist und die auch permanent auch ihr Künstler-Dasein, Künstlerinnen-Dasein auch behauptet und zu Recht behauptet, und dagegen, da sieht er dann mitunter ein bisschen alt aus. Also wenn du jetzt deinen Kandinsky in deiner Rolle beschreiben würdest, was ist das für ein Charakter?
Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Film, wie du zu Recht gesagt hast, ja Gabriele Münter aus dem Schatten holt. Ja. Und dementsprechend hat sich die Autorin Alice Brauner, die ja auch die Produzentin des Films war, hat sich wirklich viel mehr auch auf Gabriele Münter fokussiert. Dementsprechend glaube ich, also die Komplexität von Kandinsky, auch in der Vorbereitung, was ich alles über diesen Mann gelernt habe, also der war ja hochgradig depressiv, ja. Und das hatte sehr viele unterschiedliche Gründe, familiäre Gründe, aber das hat ihn auch sehr geprägt, zum Beispiel bezüglich dieser ganzen Liebe zu den Farben und warum er die Farbe Schwarz sehr, sehr wenig in seinen Bildern benutzt hat. Also, aber all das kommt im Film meines Erachtens nach etwas zu kurz. Ja. Also die Figur Kandinsky, aber vielleicht hatte die Figur Kandinsky auch vorher schon sehr, sehr viel Ruhm und Licht und jetzt ist Gabriele Münter mal dran.
Ja, ich finde tatsächlich, also manchmal denkt man, sie wirft ihm dann ja auch so eine Janusköpfigkeit vor, ne? Und er ist so, er ist verheiratet. Es dauert ewig, er sagt, dass er ja verheiratet ist und so. Also er laviert sich so, er will sie nicht, will sie nicht vor den Kopf stoßen. Er ist auch so gutmütig, aber auf der anderen Seite eben auch sehr egoistisch, ja. Also das alles wird erzählt und man denkt, ja, okay, es ist jetzt nicht der Charakterstärkste, ne? Also zumindest in dem Film wird er so ein bisschen, ist schwierig. Aber schwierige Figuren sind ja sowieso interessant. Darüber hinaus, und das finde ich ja auch interessant, erfahren wir sehr viel über die Zeit und die Kunst, also Expressionismus wird geboren, elektrisiert, er ist elektrisiert, also Kandinsky von der Musik von Arnold Schönberg, der Zwölftonmusik, die ihn wiederum inspiriert zu, er fängt abstrakt an zu malen und so, also das erfahren wir auch, wir lernen Wegbegleiter von ihm kennen oder von beiden kennen und dann so diese Geschichte, wir müssen uns von dem Akademischen verabschieden, das Gegenständliche, die gegenständliche Malerei und so, das wollen wir nicht mehr und dann Surrealismus und Expressionismus werden geboren, blauer Reiter und so. Also das wird miterzählt. Wie weit bist du auch nochmal, du hast ja gesagt, du hast dich auch nochmal mit Kandinsky beschäftigt, in diese Geschichte eingestiegen auch, also um deinen Horizont für diesen Film dann auch nochmal zu erweitern?
Naja, also klar, wir müssen als Schauspieler immer Sekundärliteratur lesen, also es reicht bei historischen Stoffen vor allem natürlich nicht einfach das Drehbuch zu lesen, es sei denn, man ist nun wirklich sehr, sehr gut informiert, was selten der Fall ist, was ja den Beruf eigentlich so toll macht, weil man immer mit unterschiedlichen Bereichen konfrontiert wird, in die man sich dann reinliest und dementsprechend habe ich natürlich sehr viel gelesen über ihn, aber meine hauptsächliche Arbeit besteht eigentlich immer daran, mit meinem Coach diese Figur zu erarbeiten. In dem Fall war es ja so, Kandinsky, man hatte zwar sehr viele Fotos von ihm, aber es gab kein bewegtes Bild, was auf der einen Seite ganz gut war, weil dann ist man noch mehr in der Verantwortung, vielleicht absolut den Gang zu treffen oder die Art und Weise, wie er gesprochen hat. So hatte man, sage ich mal, mehr oder weniger auch eine künstlerische Freiheit. Aber die Arbeit an Kandinsky war für mich einfach so toll, weil ich Kandinsky schon immer mochte und sogar in der Küche einen kleinen Kunstdruck hängen hatte, schon immer. Und dann kam plötzlich das Angebot, das war sehr lustig.
Ja, und das finde ich auch wirklich faszinierend. Also wenn man die Bilder kennt, die sind ikonisch. Ne? Also während man Gabriele Münter, jetzt kriegt man so richtig Lust, sich mit ihrem Werk auch zu beschäftigen. Das ist auch eine wirklich große, große Leistung dieses Films, dass man sich mit ihr beschäftigt. Aber man hat bei Kandinsky sofort diese Bilder im Kopf und beziehungsweise ja, blauer Reiter auch. Ne? Also das war ja zum Beispiel ihre Idee, die blauen Reiter zu nennen. Ne? Also, wird jedenfalls im Film behauptet.
Ja, also wir haben das natürlich, also ich glaube, man weiß nicht so genau, wie der Name auch geboren wurde. Wir im Film behaupten, dass sie einfach zu Franz Marc und zu Kandinsky gesagt hat, du malst jetzt dein Lieblingstier und du malst irgendwie eine Person. Und dann hat Kandinsky eben einen Ritter gemalt und Franz Marc, weil er ja sowieso super gerne Tiere gemalt hat, hat er dann ein Pferd gemalt und dann haben wir gesagt, der blaue Reiter, weil wir mit der blauen Farbe gemalt haben. Ob das jetzt so überliefert ist, ob das genauso passiert ist, das wissen wir.
Ja, also es ist nicht verbrieft, Stichwort Brief. Es sind sehr viele Briefwechsel, da wird sich bedient bei den Dialogen, also die quasi die Inhalte der Gespräche füllen und so weiter. Also dass man wirklich auch die Zeit und auch das Verhältnis der beiden zueinander und das endet ja leider nicht gut. Ne? Also es gibt dann wirklich auch Abgründe der Beziehungen, die da gelebt werden und dann irgendwann ist die Beziehung zu Ende. Der Film ist dann auch irgendwann zu Ende. Unser Gespräch geht aber weiter. Der Film, den können Sie ab morgen im Kino sehen, Münter und Kandinsky zu sehen. Wie gesagt, Regie Markus O. Rosenmüller und wir reden weiter mit, nicht Vassili, sondern Wladimir. Das ist wirklich komisch, ne? Dass man wirklich, aber du bleibst noch weiter bei uns.
Ich bleib noch da.
Und wir sprechen gleich ein bisschen weiter. Wladimir Bulakow ist bei uns, ab morgen im Kino zu sehen als Wassily Kandinsky im Film Münter und Kandinsky von Markus O. Rosenmüller. Darüber haben wir gerade gesprochen. Jetzt ein bisschen mehr über dich. Du bist 1987 in Moskau geboren. Ich habe gelesen, in 96 mit deiner Familie nach Deutschland gekommen. Da warst du 8 oder 9 oder so, also noch relativ. Und es heißt, du wolltest eigentlich auch damals schon, also schon sehr, sehr früh wusstest du, dass du Schauspieler werden willst, oder?
Ja, das stimmt, weil meine Mutter hat am Theater gearbeitet in Moskau. Und ich bin da quasi hinter der Bühne aufgewachsen. Und das war immer mein Umfeld und so bin ich sozialisiert worden. Und ich habe auch bei den ganzen Proben immer zugeschaut. Und ich konnte damals schon sehr gut Text lernen. Und ich konnte einfach die ganzen Theaterstücke schon auswendig. Und wenn Premiere war, saß ich dann in der ersten Reihe und habe dann schon die ganzen Pointen vorweg geschrien.
Ach so, du hast die Vorstellung gecrashed.
Ja, die haben mich dann rausschmeißen lassen.
Ah, okay. Und das war noch in Moskau oder war das
ja,
schon?
Ja, ja,
das war okay. Noch in Moskau. Und dann hast du aber wirklich auch Schauspiel studiert an der Falkenberg-Schule in München, ne? Und dann, daran kann ich mich eben auch noch sehr, sehr gut erinnern, hast du, wir machen jetzt einen Zeitsprung, vor 15 Jahren in einer Serie debütiert, die unfassbar toll war, nämlich Im Angesicht des Verbrechens. Können Sie sich erinnern an diese Serie? Die wurde ganz weit hinten in der ARD versteckt.
Ja.
Die war so großartig und wo man sich fragt, ey, Öffentlich-Rechtliche, traut eurem Publikum doch mal was zu. Die sind doch nicht doof. Die können auch harte Geschichten und großartig erzählte, serielle Geschichten sehen. Aber nein, und dann war es irgendwann dann auch vorbei. Wie erinnerst du dich an diese Arbeit, an dieser Serie?
Ach, das war, also ich meine, nachhinein muss ich, du sagst ja 15 Jahre, das ja. ist für mich so absurd, weil ich war damals 23, glaube ich, oder 22, ich weiß es gar nicht mehr, 2008. Mathe war nie so mein Ding. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr lange her. Und ich weiß, als ich die Anfrage bekam, da war ich im zweiten Studienjahr an der Falkenberg eben und da hat mich dann Dorte Brack angerufen, das ist eine Casterin, die immer für Dominik Graf castet und ich saß im Computerraum, so hieß das bei uns, Computerraum, da stand ein Computer und dann hat es geheißen, ja, ich frag dich an für die und die Rolle für eine Serie von Dominik Graf. Mhm. Und ich so, oh wow, Dominik Graf, und währenddessen googelte ich aber, wer überhaupt Dominik Graf ist, wirklich, und dann habe ich gesehen, oh okay, scheint jemand wichtig zu sein. Ich kannte mich überhaupt nicht aus, weil Theater war immer mein Ziel. Ich wollte immer ins Theater. Deutsche Filme vor allem haben mich überhaupt nicht interessiert, weil das, also ich bin eher so am französischen Kino orientiert und deutsche Filme haben mich nie wirklich angefasst damals. Und deswegen kannte ich mich überhaupt nicht aus. Aber das war auf absoluten Segen, weil Dominik Graf, weiß ich heute natürlich, ist eine lebende Legende und hat natürlich unfassbar tolle Filme und Serien gemacht. Und das war schon, muss ich sagen, ohne Dominik Graf und ohne die Serie damals wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich bin.
Aber dann wärst du vielleicht ein großer Theaterstar geworden. Also bedauerst du manchmal, dass du nicht am Theater bist? Ich meine, du hast sehr, sehr viel gedreht und tolle Sachen gedreht, aber du sagst, du warst so ein Theaterkind.
Also ich vermisse Theater auf jeden Fall. Also es hat aber irgendwie nicht so wirklich sollen sein. Also wir hatten einen Körperdozenten an der Falkenberg und da habe ich gesagt, wie kann das sein? Also jetzt kriege ich ständig so Filmangebote und dabei wollte ich jemand ins Theater und er sagte, Wladimir, was du willst und was das Leben für dich will, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ah, okay. Wir haben ja vorhin mit Lefka gesprochen, der sagt, okay, wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte, beziehungsweise der Plan B war dann Physiotherapie. Hattest du jemals einen Plan B?
Nicht wirklich, aber ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert. Und gut, da müsste ich aber viel weiter zurückspringen, mein Abitur nachholen, damit ich überhaupt... Weil ich habe ja meine Schule, dann habe ich ja dann abgebrochen.
Ja.
Und ja, damit ich einfach so schnell wie möglich an die Falkenberg komme. Also es war irgendwie damals, war ich 18 Jahre alt und dann hat man gesagt, ja, du musst jetzt... Weil ich war auf einer Gesamtschule und dann hätte ich, wenn ich da geblieben wäre, hätte ich quasi weitermachen können und dann Abitur. Ich so, was? Ich muss jetzt hier? Nee, ich habe Realschulabschluss. Da habe ich mich beworben mit 18 an der Falkenberg und ich hatte total Glück, dass mein Plan dann aufgegangen ist, dass ich dann halt direkt genommen wurde.
Ja, naja, Glück und aber auch Talent. Na, das gehört nun mal leider auch dazu. Das ist so. Dann so war ja die Serie, ich weiß gar nicht, wann war die, 2007 oder sowas?
2008, glaube ich.
2008. Ja. Und da war ja im Prinzip diese Streamingdienste war gerade am Anfang, da gab es das noch gar nicht. Ne? Und inzwischen, also das war so eine der ersten wirklich so seriell erzählten Geschichten. Es gab immer mehr Teiler, es gab auch mal den Serie, aber das war ja wirklich so im Angesicht des Verbrechens. Inzwischen hast du viele Serien auch gespielt, zuletzt How to Dad zum Beispiel und Cleo, großartige Serie. Was ist für dich so das Reizvolle an diesem Format, also so Serie?
Na, es ist natürlich schon toll, dass man eine Figur über mehrere Folgen erzählen kann. Das ist schon toll, weil, ne, klar, hast du nach 90 Minuten ist der Film vorbei und dann ist halt die Figur, die du im Zweifelsfall auch 2-3 Monate vorbereitet hast, ist ja dann auch tot, also abgespielt und mit der hast du dann nichts mehr zu tun. Heutzutage kann es ja auch passieren, dass du eine zweite Staffel drehst und eine dritte Staffel, unabhängig davon, dass dann immer wieder neues Geld gibt, ne? für Ach, die gleiche so? Figur. Aber es ist natürlich toll, weil in den Serienformaten steckt ja mittlerweile, weil das ja das Ding ist heutzutage, sehr viel Geld. Und das heißt, dass da einfach auch viel mehr Möglichkeiten sind, mutiger zu erzählen, auch vielleicht eine wesentlich mutigere Bildgestaltung zu haben, als jetzt zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so. Mhm. Also das ist schon auch gut. Wobei ich sage, mittlerweile sehne ich mich auch einfach nach Kinofilmen, nach Filmen, die einfach einen Anfang und ein Ende haben und da muss ich nicht irgendwie sagen, okay, in einem Jahr kommt hier die Staffel 2 und die andere Serie, die ich gucke, da kommt die Staffel 4. Also das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend für mich mittlerweile.
Ja, bist du selber eigentlich unser Seriengucker?
Also ich gucke schon, aber ich gucke nicht so viel wie die anderen. Also ich kann nicht, weil, weißt du, ich treffe dann Leute, dann sagen sie, hier, das musst du gucken, das, bei uns in der Branche natürlich. Und dann bin ich am Ende des Tages, gehe ich nach Hause, dann habe ich 10 Serien mir aufgeschrieben, das kann ich alles nicht gucken.
Ja, aber hast du in letzter Zeit irgendwie so was gesehen, wo du dachtest, ja, das war irgendwie cool?
Ich habe was geguckt, das hieß Ein neuer Sommer oder ein deutscher Titel oder irgendwas mit Nicole Kidman auf Netflix.
Ah ja, okay, ja.
Das stimmt. Also Nicole Kidman war super, ja. Die Serie war unterhaltsam, ist okay.
Aber hat man auch wieder vergessen. Hat man dann auch wieder irgendwie vergessen. Also
es hat mich unterhalten, deswegen ja. Fand ich das gut. Aber es war jetzt keine grandiose Serie, es war ein Krimi.
Ja.
Und das fand ich irgendwie spannend, aber die Auflösung fand ich dann ein bisschen traurig.
Okay, dann gibt es ja immer, dann gibt es ja den Tatort nach wie vor mit Daniel Stresser.
Stimmt.
Genau. Wie viele dreht ihr da eigentlich?
Immer? Wir drehen immer nur einen pro Jahr.
Einen pro Jahr.
Ja.
Das heißt, der nächste kommt.
Also ich habe noch keinen Sendetermin, aber ich gehe davon aus, dass das auch im Januar jetzt 25
wird. Ach so, okay.
Hoffe ich. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, ja. Aber ich denke mal.
Aha, okay. Bist du da noch glücklich? Also es gibt ja auch immer Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, irgendwann reinhauen und sagen, reicht jetzt oder so. Oder meine Figur ist jetzt irgendwie, entwickelt sich nicht mehr weiter. Also du musst jetzt nicht... Du kannst auch sagen, ich möchte das nicht beantworten.
Nö, ich bin noch glücklich. Also wir haben, weil wir immer nur ein pro Jahr drehen, haben wir natürlich das Glück, dass das Buch für den nächsten immer sehr lange in Entwicklung ist. Und ich finde, das sieht man bei uns schon. Wir haben qualitativ sehr gute Bücher und dementsprechend macht das noch sehr viel Spaß. Und jetzt der letzte ist auch noch von dem Kameramann Max Preis fotografiert worden, der wirklich nur Kino macht und ich glaube, dass unser nächster Tatort auch nochmal visuell unfassbar, unfassbar toll ist.
Okay, gibt es sonst ungelegte Eier, über die du schon sprechen kannst oder willst?
Ja, ich darf noch nicht viel sagen, aber ich habe ja jetzt die letzten 8 Monate, das hat man ja dann auch auf Instagram und so gesehen, eine Serie gedreht für Disney. Allerdings diesmal für Disney, ja. Und ist eine historische Serie über den Wiener Kongress. Ich darf noch nicht sagen, wen ich spiele. Aber das wird, glaube ich, auf jeden Fall sehenswert.
Okay, dann ist das ein schöner Cliffhanger, um dich dann vielleicht beim nächsten Mal wieder einzuladen, wenn die Serie kommt. Aber jetzt erstmal empfehlen wir Ihnen Münter und Kandinsky ab morgen im Kino. Und natürlich in jeder Darreichungsform Wladimir Burlakov. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Danke.
Danke. Tschüss.